Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Krall, worum geht es aus Ihrer Sicht der Bundesregierung mit dem, nennen wir es, Corona-Maßnahmenpaket?
Ich glaube, dass das Corona-Maßnahmenpaket nicht nur ein fehlgeleiteter Versuch ist, irgendwie die Folgen dieser Krise aufzuhalten, sondern dass es durchaus auch darum geht, immer mehr sozialistische Elemente in unsere Wirtschaft einzuführen. Es gibt ja zwei Elemente, die hier zu bedenken und zu beachten sind. Das eine ist die Frage, dass man das ganze Thema jetzt mit mehr oder minder frisch gedrucktem Geld zuschüttet. Das wird natürlich leider nicht gehen. Ja, das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht, weil gut gemeint ist ja das Gegenteil von gut gemacht. Nämlich, man kann also dieses Geld jetzt drucken und man wird es den Regierungen zur Verfügung stellen, weil die Märkte geben ja solche Summen wie 1,2 Billionen, geben die ja gar nicht her. Das ist gar nicht drin. Also wird man es durch die EZB akkommodieren und monetarisieren müssen. Und das Ergebnis wird sein, dass eine sehr schnell steigende Geldmenge auf ein fallendes Warenangebot trifft. Denn das Warenangebot sinkt ja durch den Produktionsschock und durch den Angebotsschock, durch den Zusammenbruch der Lieferketten und durch die Quarantäne, der praktisch die ganze Welt unterliegt. Und wenn ich ein fallendes Warenangebot mit einer steigenden Geldmenge kombiniere, dann ist das Rezept, das man zuletzt 1923 in Deutschland ausprobiert hat. Damals haben dort die Bergarbeiter gestreikt und die Montanarbeiter gestreikt wegen der französischen Besatzung des Ruhrgebiets. Und dann hat man gesagt, okay, ihr streikt, das ist eine patriotische Tat gegen die Franzosen und deswegen wird die Reichsregierung euch alimentieren und Geld drucken, damit ihr euren Lohn fortbezahlt bekommt. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Das hat innerhalb von 3 Monaten in die Hyperinflation geführt, wo dann am Ende 4,2 Billionen Reichsmark 1 Dollar wert waren. Und das ist also ein Rezept, mit dem man Inflation in ungeahnte Höhen treiben kann, wenn man ein fallendes Warenangebot mit einem steigenden Geldangebot kombiniert. Das ist die eine Hälfte des Maßnahmenpakets.
Allerdings darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen. Sie sagten gerade etwas von 1,2 Billionen?
Ja.
An Hilfe, also weil in Deutschland ist ja die Rede von gut 122 Milliarden Euro,
die der Bund jetzt aufnehmen möchte. Kombinieren, die man da jetzt aufgesetzt hat. Die Garantien über die KfW, das, was man an direkten Maßnahmen macht, das, was man an indirekten Maßnahmen macht, dann kommen Sie eben nicht auf die 122, da kommen Sie tatsächlich auf 1,2 Billionen.
In Deutschland oder in Europa?
In Deutschland.
Und wo, also wie, können Sie das nochmal dann vielleicht für mich aufschlüsseln, woher diese 1,2...
Ich habe den Schlüssel jetzt gerade nicht vor Augen, aber es gab... In der Presse gab es dazu ja Berichte, dass es 1,2 Billionen sind. Insgesamt waren, glaube ich, 450 Milliarden waren es zusätzliche Garantien für die KfW, für Kreditvergabe und direkte Maßnahmen, um Konzerne und Unternehmen zu unterstützen. Was übrigens auch auffällt, ist, dass man den Mittelstand bisher am wenigsten bedacht hat bei dem ganzen Thema. Also man gibt es an die Konzerne und man gibt es an die ganz Kleinen, aber den Mittelstand lässt man weg, interessanterweise. Weiß gar nicht, was die Bundesregierung dazu veranlasst, sozusagen die Mitte unserer Wirtschaft, die eigentlich das Rückgrat unserer Wirtschaft darstellt, zu vernachlässigen und das Geld so ungleich zu verteilen. Aber da es wahrscheinlich ohnehin wirkungslos bleibt, ist es fast eine akademische Debatte. Es waren also 450 Milliarden waren es für die KfW. Dann gab es dieses direkte Ausgabenpaket für Kurzarbeit und so weiter. Und es gab noch eine Reihe von anderen direkten Hilfsmaßnahmen für die Stabilisierung von Unternehmen und auch von Banken. Natürlich, an die denkt man auch. Also insgesamt hat sich es auf 1,2 Billionen summiert. In Spanien sind es 200 Milliarden, in Italien sind es 500 Milliarden. Das wird sich relativ schnell auf ungeheure Summen aufaddieren. Zumal es ja so ist, wenn Sie es tatsächlich über längere Zeit stabilisieren müssen, dann wird ja noch nicht mal das reichen. Also wenn Sie jetzt versuchen wollen, die Wirtschaft und die Konsumenten über eine Phase von, sagen wir mal, 3 Monaten hinweg zu retten, dann werden die 1,2 Billionen auch in Deutschland nicht reichen. Dann reden wir schnell über sehr viel mehr Geld. Und deswegen ist das, glaube ich, ein vergeblicher Versuch. Also das wird nach meiner Überzeugung auf direktem Wege in die Hyperinflation führen.
Und das an welchem Zeitraum? Auf welchen Zeitraum?
Was, also in 1923 hat es nur ein paar Monate gedauert.
Mhm. Und ich meine, dieser Ausnahmezustand, es wird ja auch, es gibt zwar viele verschiedene Meinungen dazu, aber einige behaupten auch, dass wir hier monatelang im Ausnahmezustand sind, auch wenn nicht in so einem strengen Korsett, wie es jetzt ist. Aber die Folgen davon, also die Restaurants, die Taxifahrer, um Gottes Willen, da gibt es so viele Geschichten, die jetzt schon darunter leiden.
Ja, also im Grunde genommen ist es ja so, dass die gesamte Wirtschaft stillsteht und die meisten Menschen und die meisten kleinen Unternehmen, die haben auch gar keine Reserven. Die haben deswegen keine Reserven, weil wir sie die ganzen Jahre mit 50% besteuert haben. Ja? Profite zu machen und die zurückzulegen und Eigenkapital zu bilden, war ja in unserer sozialistischen Republik verpönt. Ja? Und Umverteilung war ja das Wort, das Gebot der Stunde. Also hat man jeden, der irgendwie Geld verdient hat und der was beigetragen hat und der die Basis unserer Wirtschaft darstellt, besteuert bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Das Ergebnis ist, dass die ganzen kleinen Unternehmen und mittleren Unternehmen kaum Reserven haben, um länger als ein paar Wochen durchzustehen, wenn ihnen der Cashflow ausgeht.
Gut, deswegen will man ihnen ja Kredite zur Verfügung stellen. Allerdings müssen diese Kredite ja dann auch irgendwann mal bedient werden.
Also das ist das eine. Also die Kredite müssen bedient werden und Kredite selbst sind auch nicht in der Lage, die auf Dauer zu retten. Nämlich, was dann, das bedeutet ja, dass sie ihre Eigenkapitalbasis aufbrauchen werden. Dann besteht das Betriebsvermögen nur noch aus Kredit am Schluss, auf der Finanzierungsseite. Und dieser Kredit muss bedient werden, das Eigenkapital ist weg. Und wenn die Krise rum ist und die ganzen Regeln dann wieder greifen, dann sind die im Grunde genommen alle pleite, weil sie kein Eigenkapital mehr haben. Ja, der Staat kann aber kein Eigenkapital zuführen, es sei denn, er verstaatlicht die Unternehmen oder teilverstaatlicht die Unternehmen. Das heißt, er würde sich dann dran beteiligen. Dann haben wir allerdings eine Situation, wo der Staat mehr oder minder an jedem Unternehmen beteiligt ist, ja, nachdem er die gleichen Unternehmen jahrelang vorher mit einer überhöhten Steuerpolitik ausgeblutet hat. Das ist schon, das entbehrt nicht einer gewissen Perfidie, muss ich sagen. Und woran die ganze Geschichte noch krankt, ist, dass es überhaupt kein Gedanke dran verschwendet wird, ob es denn nicht auch Möglichkeiten gäbe, die ganze Sache irgendwie marktwirtschaftlich zu regeln und die Kraft der Marktwirtschaft zu aktivieren. Und dazu kommt natürlich, dass dieser riesige Geldsegen, diese riesigen Mengen an Krediten, die da jetzt über die Wirtschaft geschüttet werden, dass die natürlich Gerechte und Ungerechte gleichermaßen trifft. Das heißt, gesunde Unternehmen, die erhaltenswert sind, die werden bedient und kranke Unternehmen, die eigentlich schon längst hätten weg sein sollen und ausscheiden sollen, die ganzen Zombie-Unternehmen, über die wir ja auch an dieser Stelle schon mal gesprochen haben, die werden auch bedient und weiter am Leben erhalten. Das heißt, der Staat sorgt dafür, dass alle falschen Strukturen jetzt perpetuiert werden ad infinitum und zwar mit einem Geld, Bedarf, der immer nur weiter steigt. Der wird nicht kleiner, der wird jedes Quartal größer. Und auch wenn die unmittelbare Quarantänekrise vorbei ist, dann ist es ja so, dass die Wirtschaft so angeschlagen ist, dass wir in eine schwere Rezession rutschen. Und ich würde mal sagen, diese Rezession, die wird eine Depression werden. Da kommen die auch nicht dran vorbei. Und zwar deswegen.
Vielleicht, um da nochmal mit Zahlen zumindest zu spielen. Laut dem Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München könnte das BIP um 20% einbrechen. Würden Sie diese Prognose, auch wenn es schwierig ist aktuell, etwas dazu zu sagen, unterschreiben?
Also die würde ich nicht für unwahrscheinlich halten.
Bedeutet das denn Rezession bzw. Depression, von der Sie gerade gesprochen haben?
Das bedeutet Depression.
Das ist und das genau ist der das. Unterschied zwischen einer Rezession und einer Depression. Also ich denke immer an die historische Great Depression.
Ja, also die Great Depression, die hat auch eine Einbuße der Wirtschaftstätigkeit in dieser Größenordnung gehabt. Also der Hauptunterschied liegt in der Größenordnung und in der Dauer. Und die sind natürlich auch miteinander korreliert. Das heißt, umso stärker der Einbruch, umso länger dauert dann auch wieder der Aufstieg. Und wenn das Bruttosozialprodukt um 20% fällt, und das halte ich für keine unrealistische Schätzung, dann bedeutet das, dass wir schon in einer Depression sind. Und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass genau das eintritt. Ich glaube auch nicht, dass wir aus dieser Depression so schnell wieder rauskommen werden. Weil um aus einer Depression herauszukommen, müssen ja Strukturen bereinigt werden und es müssen sich Strukturen etablieren, die leistungsfähig und wettbewerbsfähig sind. Aber genau das wird ja durch diese Politik der Bundesregierung verhindert. Indem alle Strukturen eingefroren werden, können sich gesunde neue Strukturen gar nicht entwickeln. Das heißt, der eigentliche Zweck einer solchen Bereinigungskrise wird trotz des Schmerzes, den man der Wirtschaft zufügt, auf diese Weise nicht erreicht. Und das Ergebnis wird dann sein, dass wir einen Verfall unserer Wirtschaft haben, dass die Kräfte, die sie zum Wiedererstarken führen können, sich nicht konsolidieren können und dass deswegen diese Krise lang und tief wird. Und wenn es dann mit -20% im ersten Jahr getan ist, dann glauben Sie nicht, dass im zweiten und dritten Jahr ein positives Zeichen dahinter steht. Dieser Weg wird weiter bergab führen. Der wird vor allen Dingen deswegen weiter bergab führen, weil die Bundesregierung gerade ein Gesetz durch den Bundestag peitscht, von dem keiner spricht. Das finde ich das Allererstaunlichste, nämlich die zweite Hälfte von diesem sogenannten Corona-Rettungspaket. Was ist in diesem Corona-Rettungspaket drin? Da ist drin das, was natürlich also sich jeder erstmal wünscht, der sagt, ja, jetzt müssen wir den kleinen armen Menschen, den Mieter vor allen Dingen, schützen vor dem bösen Vermieter, weil der seine Miete nicht mehr bezahlen kann wegen Corona. Und dann hat man, statt herzugehen und zu sagen, okay, dann greifen wir halt dem Mieter direkt unter die Arme. Wenn wir es bei Großunternehmen tun, dann können wir es doch auch beim Mieter tun.
Sie meinen mit Direktzahlungen?
Direktzahlungen für die Miete. Wenn man das schon unbedingt will, intervenieren in dem Umfang. Nein, wir verlagern das Problem, indem wir dem Mieter sagen, du musst deine Miete nicht mehr bezahlen. Aber wir sagen es nicht nur dem Mieter, dass er seine Miete nicht mehr bezahlen muss. Wir sagen, dass, und das ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, er liegt mir vor, dass jede Transaktion und jeder Vertrag nicht mehr erfüllt werden muss, wenn einer die Hand hebt und sagt Corona. Ja, und das ist das Ergebnis dieser Sache wird sein, dass die gesamte Vertragsstruktur unserer freien Marktwirtschaft zusammenbricht. Das ist nicht der Weg von der Marktwirtschaft in den Sozialismus, das ist der direkte Weg in die Anarchie. Das bedeutet nämlich, dass kein Vertrag mehr durchsetzbar sein wird. Das ist die Aufhebung der Marktwirtschaft. Wenn Verträge nicht mehr durchsetzbar sind und jeder sagen kann, ich muss meine Teile aus diesen Verträgen nicht mehr erfüllen mit dem Hinweis auf Corona, dann bedeutet das, dass wir die Marktwirtschaft mit einem Federstrich abgeschafft haben und damit unsere gesamte wirtschaftliche Freiheit. Alle Verpflichtungen können abgewälzt werden und derjenige, der sich moralisch anständig verhält und seine Verträge einhält, ist dann derjenige, der die rote Lampe hält und pleite gehen wird. Das finde ich ein ungeheuerlichen Vorgang, Anschlag auf Marktwirtschaft und Demokratie in unserem Land. Und der wird dafür sorgen, dass wir nicht nur nicht aus dieser Krise rauskommen, der wird dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft in kürzester Zeit kollabiert, weil der Rechtsstaat damit abgeschafft wird. Und ich kann dazu nur sagen, wenn die Bundesregierung und der Bundestag dieses Gesetz tatsächlich durchpeitschen und das so etablieren, dann werden sie mit den Folgen leben müssen und wir alle werden mit den Folgen leben müssen, dann führt das auf direktem Weg in den Abgrund und zwar in Monaten.
Sie warnen ja auch immer davor, dass wir auf direktem Wege in den Sozialismus schreiten. In dieser Hinsicht ist man sicherlich zwiegespalten. Auf der einen Seite möchte man natürlich die Gesellschaft schützen vor einem Virus, das grassiert. Auf der anderen Seite möchte man natürlich trotzdem diese freiheitliche Grundordnung, die wir eigentlich haben, auch schützen. Wie lässt sich das ausbalancieren? Wie schaffen wir das?
Also zunächst mal glaube ich angesichts dieses Gesetzentwurfs nicht, dass es der Frau Bundeskanzler und ihrer Regierung überhaupt noch dran gelegen ist, unsere freiheitliche Ordnung zu schützen. Sowas habe ich im ganzen Leben noch nicht gelesen wie das. Das ist entweder ist es von einer ökonomischen Ignoranz getragen, die ihresgleichen auf der Welt sucht, oder es ist davon getragen, den Willen zu haben, Freiheit und Marktwirtschaft abzuschaffen. Also anders kann man das nicht mehr erklären. Und insofern findet da gar keine Abwägung mehr statt. Und im Übrigen ist es auch überhaupt gar keine Frage, dass die Marktwirtschaft das ist, was uns wieder aus der Krise rausführt und nicht der Sozialismus. Es ist gar kein Trade-off, der da behauptet wird. Nach der Devise, ja, wir müssen die Leute schützen und deswegen müssen wir die Marktwirtschaft einschränken. Das Gegenteil ist wahr. Jede Einschränkung der Marktwirtschaft, wie sie jetzt geplant und durchgeführt wird, wird im Gegenteil dafür sorgen, dass die Leute noch weniger Schutz haben. Am Anfang werden sie sagen, ah super, ich muss meine Miete nicht mehr bezahlen. Aber das sagt jemand, der den unmittelbaren Vorteil mitnehmen möchte, aber nicht den intellektuellen Horizont hat, die Folgen zu bedenken, die dann daraus entstehen. Denn es geht ja nicht nur um die Mieten, es geht um alle Verpflichtungen, die da sind. Das heißt also, jeder Vertrag buchstäblich kann in Frage gestellt werden mit Hinblick auf Corona. Nehmen Sie aber das Beispiel des Mieters. Der Mieter muss also nicht mehr zahlen, dann kriegt der Mieter keine Miete mehr. Der hat aber weiterhin Verpflichtungen. Der muss die Wohnung unterhalten, der muss die Nebenkosten bezahlen, der hat Zins und Tilgung auf seine Kredite zu zahlen. Oft sind das Eigentümer, die haben ein oder zwei Wohnungen für ihren Lebensabend an sich angespart. Davon leben die. Ja? Das heißt also, es wird einfach nur das Problem weitergereicht, dann zahlt es halt jemand anderes. Aber da der Vermieter grundsätzlich jemand ist, der mit Beelzebub im Bund steht im sozialistischen Weltbild, ist es den Leuten ja egal. Das ist aber nicht egal, und zwar deswegen, weil auch das Folgen haben wird. Das wird nämlich dazu führen, dass eine solche Gesetzgebung zu einer Kapitalflucht aus unserem Land führt. Da können die Grenzen gar nicht dicht genug machen. Das Kapital wird abfließen. Es wird niemand mehr investieren. Es werden keine neuen Strukturen entstehen. Alles, was passiert, ist, dass wir dieses Land auf den Weg schicken, den Venezuela in 12 Jahren genommen hat. Nur, dass diese Bundesregierung es schaffen wird, das in Monaten oder Quartalen zu tun, wofür man in Südamerika 12 Jahre gebraucht hat. Nämlich dafür zu sorgen, dass sich die Menschen für ein gefrorenes Huhn gegenseitig umbringen.
Also es gibt natürlich Gewinner in dieser Krise. Amazon verbucht auf jeden Fall Umsatzsteigerungen. Die haben in Amerika, glaube ich, 100.000 Mann eingestellt. In Deutschland bin ich mir jetzt nicht gerade sicher, wie die Situation aussieht, aber es sieht gut aus. Ja? Was bedeutet das denn? Ich meine, wie gesagt, das Ende von einer Sache bedeutet ja auch immer das Neue von etwas anderem.
Ja, also es ist natürlich so, dass Amazon jetzt von der Quarantäne lebt, ja, und andere Versender auch. Ich meine, ich selbst arbeite ja in einer Branche, die man auch nicht als Krisenverlierer bezeichnen kann. Ja, natürlich gibt es einzelne Gewinner, aber das ist, wenn Sie es mal auf die Gesamtwirtschaft betrachten, sind diejenigen, die jetzt von dieser Quarantäne unmittelbar Gewinne machen, das ist eine verschwindende Minderheit. Das ist ein winziger, kleiner Prozentsatz von Unternehmen. Und das ist ja auch nicht von Dauer. Die Quarantäne kann ja nicht ewig anhalten. Wenn wir die Quarantäne ewig anhalten würden, dann hätten wir innerhalb von einigen Monaten die Situation, dass die Versorgung zusammenbrechen würde, weil niemand mehr arbeiten geht. Und irgendwann mal brechen auch die Lieferketten für die Lebensmittel zusammen, weil auch die Lebensmittel sind, Produktion ist darauf angewiesen, dass Maschinen produziert werden, dass Dünger produziert wird. Da gibt es auch eine Lieferkette, so wie für die Automobilindustrie. Und wenn nirgendwo mehr was produziert wird, außer auf dem Bauernhof. Auch die Bauern sind darauf angewiesen, dass sie beliefert werden mit Vorprodukten, mit Zwischenprodukten, mit Dünger und mit Treibstoff und mit was weiß ich nicht allem. Und wenn sie also monatelang eine Quarantäne hätten, dann gäbe es auch das nicht mehr. Das heißt also, dieses Zwischenhoch, was sich da für die einzelnen Gewinner dieser Krise einstellt, ist eben nur genau das. Das ist ein Zwischenhoch. Das sind keine neuen Strukturen, die da entstehen. Neue Strukturen können entstehen, wenn man dem Markt freien Lauf lässt. Und wenn der Markt in der Lage ist, durch Angebot und Nachfrage, also durch die Koordination der Bedürfnisse der Menschen und dem, was ihnen möglich ist an Produktion, das ist ja die große Aufgabe des Marktes, die beiden Dinge zusammenzubringen, dann entstehen neue Strukturen. Aber genau das wird abgeschaltet. Neue Strukturen entstehen so nicht. Was das Einzige, was dadurch entsteht, ist Chaos und Anarchie.
Aber wie soll der Markt denn diese Krise regeln? Also wenn sowieso Angebot und Nachfrage gar nicht mehr korrekt abgebildet werden kann, weil wir in Quarantäne sind, nicht mehr normal arbeiten gehen können und so weiter. Also wie soll der Markt das regeln?
Also solange wir in Quarantäne sind, ist es natürlich so, dass auch der Markt nur bedingt diese Sache regeln kann. Aber die Quarantäne, wie gesagt, kann ja nicht ewig dauern. In dem Moment, wo die Quarantäne zu Ende ist, ist der Markt am besten in der Lage, die Ressourcen dahin zu steuern, wo der Schaden dann minimiert wird. Das ist genau das, was der Markt immer gekonnt hat. Nach jeder großen Krise konnte er das. Der Zweite Weltkrieg war ja sicher eine größere Krise als das, was wir jetzt hatten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man 3 Jahre lang auf Planwirtschaft gesetzt, auf genau die Art von sozialistischer Planwirtschaft, auf die auch diese Regierung jetzt setzt. Das war die Zeit vor Erhard. Da hat man Preiskontrollen eingeführt. Man hat die Leute in den Schwarzmarkt getrieben, wenn sie sich ernähren wollten. Man hat ihnen Vorschriften gemacht. Man hat Preisobergrenzen für Güter des täglichen Bedarfs gesetzt und all das. Und 3 Jahre lang haben deswegen die Deutschen gehungert. Dann hat Erhard 1948 mit der Währungsreform über Nacht das System der Preiskontrollen abgeschafft und damit den Sozialismus über Bord geworfen. Und das war der Startschuss. Einen Tag später waren die Schaufenster voll. Wenige Jahre später sprach man vom Wirtschaftswunder in Deutschland. Es ist einfach so, dass der Markt es besser kann als der Staat und als die Bürokratie oder irgendwelche Planer. Die Frage müsste umgekehrt lauten, Frau Kosubek, wie soll denn der Staat uns da rausführen? Der Staat, der konnte es noch nie. Und dieser Staat, so inkompetent wie er geführt wird, kann es noch viel weniger. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden von diesem Staat und dieser Bürokratie jetzt auch nur verlangen, eine Planwirtschaft à la DDR einzuführen. So schlimm wie die war und so katastrophal. Aber selbst dazu wären die ja noch nicht mal in der Lage. Ja, also selbst wenn Sie eine Planwirtschaft einführen könnten Sie könnten es noch nicht mal. Noch viel weniger werden Sie in der Lage sein, uns aus der Krise zu führen. Das Einzige, was uns aus der Krise führt, ist die Koordinationsleistung, die der Markt dadurch vollbringt, dass er die Informationen, die Millionen Menschen zur Verfügung haben, zusammenbringt und auf eine Weise miteinander in Einklang bringt, die die einzelne Planbehörde eben nicht schaffen kann. Weil es ist nun mal das beste Koordinationsinstrument, das die Menschheit in ihrer Evolutionsgeschichte entwickelt hat, ist die Interaktion von Individuen und nicht der Plan eines besserwissenden, allmächtigen, uns betüttelnden Staates. Aber genau auf dem Trip sind wir gerade. Das wird dafür sorgen, dass diese Krise länger und tiefer wird und dass sie mehr menschliches Leid erzeugt und mehr menschliche Verluste erzeugt und mehr Armut erzeugt, als alles, was man sich im Moment noch vorstellen kann. Das ist der Weg in eine Krise, wo die Quarantäne nur der Anfang ist und wo im Grunde genommen, wenn Sie sich jetzt mal Venezuela anschauen, wo das der Endpunkt ist, auf den wir zusteuern.
Das ist schon ein sehr negatives Szenario, auf das wir hier blicken, Ihrer Ansicht nach. Haben wir denn irgendwo einen Lichtblick vielleicht oder eine Möglichkeit, aus dieser Sache vielleicht doch anders rauszukommen?
Wir haben die Möglichkeit, aus dieser Sache aufzusteigen wie Phönix aus der Asche, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Aber das tut diese Bundesregierung nicht. Wir müssen deswegen diese Bundesregierung davon abhalten, diese Entscheidungen so zu treffen, indem wir die Stimme erheben und laut und deutlich sagen, wo das hinführt, wenn die das durchziehen, was sie davor haben. Wenn sie auf die Marktwirtschaft stattdessen setzen und auf die reinigende Kraft des Marktes und der Fähigkeit der Menschen, für sich selbst zu entscheiden, was für sie das Beste ist und ihren Leistungswillen einzubringen, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass wir aus dieser Krise sehr schnell rauskommen. Es war auch in der großen Depression so, 1929-30, dass die Tiefe dieser Depression vor allen Dingen dadurch ausgelöst worden ist, dass man versucht hat, sie mit untauglichen sozialistischen Mitteln zu heilen. Dazu gibt es ausführliche Untersuchungen, dass die Steuererhöhungen und die Eingriffe des Staates in den Markt im Jahr 1930, auch in Amerika, aber auch in Europa, dazu geführt haben, dass diese Krise zu dieser gewaltigen Größe anschwellen konnte, die sie dann die ganzen 30er Jahre gehabt hat. Hätte man dem Markt freien Lauf gelassen, dann wäre das Gleiche passiert wie etwas, was 1921 schon mal passiert ist. Da gab es nämlich schon mal einen Crash. Und damals hat niemand in den Markt eingegriffen und ein paar Monate später hat keiner mehr drüber geredet. Und zwar deswegen, weil es eben Selbstheilungskräfte des Marktes gibt. Der Markt ist unser Immunsystem gegen die Krise. Das ist übrigens auch der Grund, warum uns diese Quarantäne jetzt mit dieser vollen Wucht in der Wirtschaft so hart trifft. Es ist nicht so, dass diese Corona-Krise auf einen Körper ohne Vorerkrankungen treffen würde, um es mal in der Sprache der aktuellen Medizin zu formulieren. Diese Krise trifft auf einen volkswirtschaftlichen Körper, der Vorerkrankungen hat, weil er in den letzten 14, 15, aber eigentlich 20 Jahren durch die falsche Geldpolitik, falsche Wirtschaftspolitik und die Mikroregulierung, die Einmischung des Staates in alle wirtschaftlichen Angelegenheiten, wo auch immer, schon so vorgeschädigt ist, dass die Widerstandskräfte einer wettbewerbsfähigen freien Marktwirtschaft nicht mehr da sind. Und deswegen trifft uns das jetzt umso härter. Aber wir werden nicht mit den Rezepten, die uns in die Krise reingeführt haben, aus dieser Krise wieder rauskommen. Das heißt, wenn Sie mich also fragen, was ist denn ein Weg hier raus und was ist denn ein Lichtblick, den wir haben? Ein Lichtblick ist, wenn wir uns endlich entscheiden, diesen sozialistischen Unsinn und auch den ganzen keynesianischen Anhang, den er hat, über Bord zu werfen und den Menschen zu vertrauen, dass sie selber wissen, was das Beste für sie ist und sie tun und arbeiten lassen. Und dann wird das sehr schnell zu einem neuen Wirtschaftswunder werden. Wir können 1948 kopieren. Und wer 1948 da hat, da gab es übrigens die genau gleiche Diskussion. Da hieß es, wenn der Erhard die Preiskontrollen abschafft, das führt dann zu Armut und das führt dann werden die Leute aus der Wohnung geworfen und dann haben sie nichts mehr zu beißen, die können sich das Brot nicht mehr leisten. Alles Unsinn und Blödsinn und sozialistische Propaganda. Was passiert ist, war das größte Wirtschaftswunder, das Deutschland im 20. Jahrhundert erlebt hat. Und genau so kann es auch hier wieder sein, aber nicht, wenn wir diesem Unsinn folgen, den diese Regierung gerade vorhat.
Allerdings fordern ja viele Leute genau diesen Zitat Unsinn, von dem Sie jetzt gerade sprechen. Ja. Von dem her bin ich mir nicht ganz so sicher, dass diese selbstheilenden Kräfte des Marktes, die Sie hier propagieren, auch so von den Menschen wahrgenommen werden, weil eben das Restaurant, der Taxifahrer, die Leute, die unmittelbar von dieser Krise betroffen sind und sich auch nicht über Monate lang halten können, dass die da dem vertrauen, was Sie hier sagen.
Also da gibt es eine ganz einfache Lösung dafür. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn der Staat einfach sagt, ich zahle euch die Steuer der letzten 3 Jahre zurück? Ja, dann, wenn der Staat den Leuten die Steuern der letzten 3 Jahre zurückzahlt, dann bekommen die am meisten geleistet haben, auch am meisten zurück. Und das sind die Taxifahrer übrigens und die Kleinunternehmer und die Handwerker und das sind die den größten Teil der Steuern übrigens zahlen. Das sind nicht die Superreichen, die haben ihr Geld nämlich schon längst im Ausland. Der größte Teil der Steuern wird von denen bezahlt, von denen Sie gerade gesprochen haben. Übrigens auch die kleinen Arbeitnehmer, die haben 50% Abgabenquote. Wie kann es denn sein, dass jemand mit 2.500 Euro Einkommen 50% davon an den Staat abführen muss? Das ist aber die Realität in unserem Land. Der Staat soll einfach den Leuten ihr Geld zurückgeben, dann werden sie über die Runden kommen und dann haben wir eine vollkommen marktwirtschaftliche Lösung für ihr Problem.
Also ein Plädoyer für Direktzahlungen.
Ja, Direktzahlungen,
aber nicht aus Umwege und Änderungen in unserem Vertragsrecht.
Der Staat soll zurückgeben und soll seine Ausgaben entsprechend zurückfahren. Da hat er genug Themen, wo er sparen kann, wo er es raushaut für Konsum. Und dann muss er sich halt mal beschränken und dann sind halt die Politikerdiäten nicht mehr 12.000 Euro im Monat, dann reichen doch auch 5.
Vielleicht noch mal ganz zum Schluss. Heute ist der 26. März 2020. Gehen wir mal ein Jahr in die Zukunft. Trauen Sie sich dahingehend eine Prognose zu machen und nicht von dem, was Sie sich wünschen, aber von dem, was passieren wird?
Wenn diese Bundesregierung morgen dieses Gesetz durchpeitscht und mit ihren geldsozialistischen Maßnahmen glaubt, sie könnte eine fallende Produktion und eine Güterknappheit damit aufhalten, dass sie die Knappheit des Geldes abschafft, dann wird von heute in einem Jahr das Ergebnis sein, dass wir eine Hyperinflation entweder noch haben oder sie schon hinter uns haben, dass unsere Wirtschaft um 50-70% geschrumpft sein wird und dass die öffentliche Ordnung nicht mehr gewährleistet ist.
Das lasse ich so stehen. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so kommt.
Das hoffe ich auch, aber ich bin nicht zuversichtlich, was die Einsichtsfähigkeit dieser Bundesregierung angeht.
Da hoffen wir einfach auf etwas anderes und vielleicht auch, ja, dass sich die Menschen auch irgendwie anders organisieren können, weil es ist doch durchaus viel Solidarität zu spüren, auch in so einer Zeit.
Frau Kosubek, Solidarität ist ein schönes Wort, das aber an der Stelle nicht weiterhilft. Ordnungspolitik und marktwirtschaftliche Ordnung hilft weiter. Solidarität ist ein Füllwort, das immer dann herangezogen wird, wenn die Leute ratlos sind.
Das lasse ich so stehen. Vielen Dank, Herr Krall, für das wirklich sehr interessante Gespräch. Ich hoffe natürlich, wie wahrscheinlich viele Leute, dass es eben nicht zu diesem krisenartigen Szenario kommt, das Sie hier ausgemalt haben.
Das hoffe ich auch.
Wunderbar. Vielen Dank.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.